Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Wie zusammenkämpfen vereint in Unterschiedlichkeit. Bewegungen jenseits Identität politischer Spaltung und plumper Negation von Unterschieden. Gleich vorneweg, die Veranstaltung wird aufgenommen mit dem Ziel der Veröffentlichung. Als IL Darmstadt sind wir schon lange im Antira-Bereich tätig. Beim Summer of Migration 2015 waren wir begeistert von der großen Welle der Solidarität, mussten uns zugleich aber dem Erstarken der Rechten entgegenstellen. Bundesweit hat es die AfD, wie wir es heute wissen, dann in die Parlamente geschafft. Und hier in Darmstadt-Eberstadt wurde das hessische Abschiebegefängnis errichtet, unter schwarz-grüner Regierung wohlgemerkt. Wir sind seitdem aktiv gewesen in Bündnissen wie Community for All, Seebrücke und den Initiativen zu Hanau. Und wer sich im Antira-Bereich bewegt, kennt die Critical Whiteness-Debatten. Sehr praktisch wurde das für uns zum Beispiel auch bei der Black Lives Matter-Bewegung. Wir fragten uns, welche Rolle nehmen wir dazu eigentlich als Betroffene und als Nicht-Betroffene von Rassismus ein und wie können wir gemeinsam kämpfen in all der Unterschiedlichkeit. Dabei machten uns rechte und konservative Vereinnahmungen aller, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, oder Cancel-Culture-Vorwürfe, das Fragen nach den Möglichkeiten und Grenzen der Identitätspolitik in den letzten Jahren sehr schwer. Und leider linkes Klassenkampfgejubel auch. Aber wir müssen uns den Herausforderungen stellen, wie wir den Erkenntnissen und Widersprüchen begegnen können. Welche Möglichkeiten und Grenzen bieten uns die identitätspolitischen Ansätze? Und was lernen wir aus der langjährigen Debatte? Wir wollen unterschiedliche Betroffenheiten anerkennen, ohne sie zu reproduzieren und das gemeinsame Suchen, ohne Unterschiedlichkeiten zu verstecken. Blinde oder vielleicht besser weißer Flecken zu überwinden, bedeutet Reflexion und Praxis. Wir haben Berena als Referentin gewinnen können und ich freue mich sehr darüber. Berena ist aktiv in der IL und arbeitet viel zu Solidarität und Betroffenheit und ist unter anderem auch aktiv bei Tatort Ports. Sie hat uns einen Vortrag mitgebracht, in dem sie Allyship vor allem in der gelebten Praxis unter die Lupe nimmt und uns die Fallstricke aufzeigt. Ich freue mich nun sehr auf Ihren Vortrag. Schön, dass du da bist.
Danke. Genau, ich bin Berena und ich würde direkt mal starten. Ich freue mich total, dass ich hier sein kann und freue mich, dass ihr jetzt da seid und bin gespannt auf die Gespräche, die wir haben. Genau. Ich sage, Verbündete sein oder Ally sein, gutes Anliegen, schlechte Praxis. Das wäre meine Behauptung für heute. Und insgesamt soll es ein bisschen darum gehen, wer eigentlich kämpfen kann, wer Teil von einer Lösung sein kann, die wir gesellschaftlich finden wollen für Probleme und wie das gehen kann. Weil es einfach sehr, sehr unterschiedliche Ansätze dazu gibt und ich möchte mir einen spezifischen Ansatz genauer angucken. Das heißt, insgesamt werde ich jetzt mit euch durchgehen und ein paar Annahmen, die häufig verbreitet sind, mit euch durchgehen. Ich möchte dann kurz darüber sprechen, was eigentlich Empowerment für mich ist und welchem Zusammenhang das damit steht, wie man mit betroffenen Perspektiven arbeiten kann, anders als das, was ich kritisch mit euch diskutieren möchte und ob es überhaupt Sinn macht, gemeinsam zu kämpfen und wofür. Dieser Vortrag ist, wie du auch schon am Anfang gesagt hast, hat ganz viele Limitierungen. Also das eine ist, das ist kein Einsteiger-Workshop für Sozialarbeiterinnen, die sich noch nie mit Rassismus beschäftigt haben, sondern hier geht es wirklich um Menschen, die eigentlich das Gefühl haben, sie haben sich schon mal mit Rassismus beschäftigt, wissen auch ungefähr, was sie zu tun und zu machen haben und ich will so ein bisschen gucken, will da so ein bisschen dran rütteln. Das heißt, es geht vor allem um Linke oder Menschen, die sich als antirassistisch bezeichnen würden. Dann ist es wichtig, nicht alle benutzen das Konzept von Allyship, also oder von Verbündetentum. Es gibt sehr, sehr viele antirassistische Arbeit, antirassistische Initiativen, die mit dem, was ich hier in diesem Vortrag beschreibe, gar nicht so viel am Hut haben. Darüber müssen wir uns im Klaren sein, dass wir hier über einen ganz spezifischen Kontext sprechen. Und ich werde eben nicht bei allem sagen, was daran auch gut ist, was daran gewinnbringend ist, warum das wichtig ist, sondern ich gucke jetzt sehr spezifisch wirklich nur, lege meinen Finger nur in die Wunde und mache jetzt keine wertschätzende Gesamtevaluation der Konzepte. Was mir wichtig ist, ist, dass ihr jederzeit Verständnisfragen stellen könnt. Spätestens am Ende. Gebt mir einfach ein Zeichen. Gerade durch, dass wir so ein übersichtlicher Raum sind, ist das ja auch total gut, dann einfach Fragen direkt zu beantworten, ohne dass das irgendwie den Rahmen sprengt oder ähnliches. Ich gehe im Wesentlichen 4 Annahmen durch. Und zwar Annahmen, die häufig Verbündete oder Allies haben, wenn sie sich mit Rassismus beschäftigen wollen. Das eine ist zu sagen, naja, Rassismus, da gibt es sozusagen die Betroffenen und diejenigen, die nicht betroffen sind. Wenn nicht sogar zu sagen, es gibt die, wenn es Betroffene gibt, gibt es ja immer auch Leute, die ausüben. Also es gibt die Täterin und diejenigen, die Opfer von Rassismus werden. Also positiv und negativ Betroffene sozusagen. Und weiter geht die Annahme damit zu sagen, dass Weiße, und Weiße meine ich in dem Kontext jetzt hier, Menschen, die nicht rassifiziert werden, die einen deutschen Pass haben und so weiter, damit meine ich jetzt nicht eine spezifische Hautfarbe, weil Leute sehr unterschiedliche Rassismuserfahrungen machen können, diese Menschen, Weiße, sind immer auf der Seite, die sozusagen von Rassismus profitiert. Also wenn die einen negativ davon betroffen sind, heimsen sich die anderen sozusagen den Vorteil ein, sind relativ privilegiert, also machen halt bestimmte Erfahrungen nicht. Die zweite Annahme, die weit verbreitet ist, ist, dass diese Privilegien, die ich gerade angesprochen habe, also strukturell zu profitieren oder bestimmte Erfahrungen nicht zu machen, negative, dass sie, wenn sie sich vernünftig mit Rassismus beschäftigen wollen, in der Pflicht sind, das, was sie haben, eben abzugeben und zu teilen. Zum Beispiel Zugänge zu ermöglichen oder Ressourcen, die sie haben, die andere nicht haben, aufgrund der strukturellen Erfahrungen, die sie machen oder die Zugänge, die sie haben, eben abzugeben. Das dritte ist, dass Betroffenen Raum und Gehör verschafft werden soll. Also Menschen, die selber Rassismuserfahrung haben, sollten sprechen, sollten im Mittelpunkt stehen. Und das bedeutet eben auch, dass die relativ Privilegierten, die Weißen, das nicht tun sollen, sondern diese sollen eher zuhören und sich dem Gesagten, sich dem dann in Teilen unterordnen oder fügen, dem gegenüber, was Betroffene wollen zum Beispiel. Und das Letzte, was ich mit euch durchgehen möchte, ist, dass Betroffene sich nicht erklären müssen. Also ich möchte nicht jede spezifische Erfahrung, die ich mache, jedes Mal ellenlang und breit allen erklären müssen und jedes Mal bei Null anfangen, sondern es gibt x Möglichkeiten, sich mit bestimmten Situationen oder mit bestimmten Formen von Rassismus auseinanderzusetzen. Das könnten doch die Leute einfach selber mal lesen und sich informieren und es dann endlich besser machen. Ist ja nicht meine Aufgabe, jede Person einzeln zum besseren Menschen zu erziehen. Wir fangen mit der ersten Annahme an. Das war diese zu sagen, Rassismus hat 2 Seiten, die der TäterInnen und der Opfer. Daran habe ich verschiedene Kritiken. Das eine ist, wenn wir davon ausgehen, dass das so ist, verteilen wir erstmal feste Rollen. Also ganz allgemein sagen wir, dass es Täter und Opfer sozusagen gibt in dieser Eindeutigkeit. Und das andere ist, dass wir eben jeweils nur die Rolle der Täterin oder des Opfers annehmen können. Und diese haben dann definierte Rollen und eine definierte Beziehung zueinander. Also es ist irgendwie schon, das ist ja nicht nur irgendeine Rollenbezeichnung, sondern es macht ja auch, sagt ja auch, in welchem Verhältnis wir zueinander stehen. Das ist eine Beziehungsaussage. Außerdem macht es zwei Gruppen, also es tut so, als ob es tatsächlich 2 Gruppen gäbe. Also es macht homogene Gruppen, die Betroffenen und die Nicht-Betroffenen. Dabei ist es halt gesellschaftlich schon so, dass selten diese 2 Rollen ausreichen, um ein soziales Gefüge zu beschreiben. Also häufig gehören wir zu unterschiedlichen Gruppen, die unterschiedlich privilegiert oder nicht privilegiert sind, die unterschiedliche Beziehungen zueinander haben. Also irgendwie ist das ein sehr enger Blick auf eine Dynamik. Außerdem ist es so, dass wenn wir von Tätern und Opfern sprechen, häufig kommen uns dann Konzepte wie Strafe, also so gesellschaftlich werden wir groß in einer Welt, in der Täter bestraft werden. Das ist das eine, das schaffen viele Linke und Antirassistinnen und Queer-Feministinnen wahrscheinlich auch an den Seiten ranzupacken, weil sie das grundsätzlich als Konzept blöd finden. Aber dann, wenn wir sagen, wir wollen keine Strafe, geht es häufig um Wiederherstellung. Also ich habe dir was getan und deswegen will ich es wieder gut machen. Und wenn das die Wenn wir in der Täter-Opfer-Dynamik bleiben und vor allem auf Wiederherstellung achten, geht es aber nicht mehr um die Überwindung der Verhältnisse. Dann geht es vor allem darum, dass wir im Einzelnen, ich beschimpf dich blöde und dann gucke ich irgendwie, dass ich deutlich mache, dass mir es leid tut, dass ich das verstanden habe und du dir morgen einen schönen Nachmittag machen kannst wegen all des Stresses, den ich dir verursacht habe. Das führt natürlich aber erstmal nicht dazu, dass an deiner spezifischen Position, die du hast, an deiner Erfahrung, die du machst oder so, irgendwie gerüttelt wird grundsätzlich. Also an den Verhältnissen ändert das erstmal gar nichts. Außerdem ist natürlich, sobald wir Opfer haben, stecken wir Leute in einer Opferrolle. Und das ist etwas, was auch nicht immer nur toll und gewinnbringend ist, sondern wir porträtieren damit Menschen als hilflos, als unfähig, als bemitleidenswert. Und das ist einmal ein Menschenbild, was man durchaus kritisch diskutieren kann. Oder ein Betroffenenbild, was man kritisch diskutieren kann. Also es macht eigentlich, könnte man ja sagen, die Position der Schwäche, die sie vielleicht haben, noch schlimmer. Und das andere ist aber auch, dass in dem Moment, in dem ich als hilflos und unfähig betrachtet werde, ich ja auch gar nicht mehr irgendwer bin, die gestalten kann, die irgendwie Fähigkeiten hat, sondern damit ist die gesamte Gestaltungsverantwortung eigentlich bei den anderen. Ich kann nur noch da sitzen und hoffen, dass es besser wird als Opfer. Also das ist sozusagen zu diesen beiden Rollen, welche Fallstricke darin liegen. Der zweite Unterpunkt ist, dass die Täterin schafft, wenn wir über Rassismus sprechen, eine ist, die überall drin liegt. Also wir wissen, Rassismus liegt in der Gesellschaft, in der wir aufwachsen. Wir werden mit Bildern, mit Sprache, mit Witzen, mit Annahmen groß, die kernrassistisch sind. Wir lernen also ganz viel unbewusst, was mit rassistischen Bewertungen zu tun hat. Und es wird ansozialisiert. Ich habe mir das nicht ausgesucht, dass ich eine bestimmte Vorstellung davon habe, wie XY lebt oder was daran gut oder schlecht ist, sondern das ist sozusagen automatisch mit mir mitgegeben worden. Und wenn das im Fokus steht, also wenn meine Täterinnenschaft im Fokus steht und damit, dass sozusagen alles, was an Bildern in meinem Kopf ist, an Sprache in meinem Kopf ist, an Gefühlen in meinem Kopf ist, etwas ist, was schon seit Anfang an tief mit dem verflochten ist, wie ich bin, bin ich ja auch ständig in einer möglichen Täterinnenschaft. Also ich könnte mich dann total darin verlieren, die ganze Zeit zu beobachten, was eigentlich alles bei mir los ist, weil es keinen Bereich gibt, in dem ich potenziell nicht rassistisch handle, denke, fühle. Und genau, das heißt, es geht da wenig um, gerade wenn wir, das war ja das, was ich am Anfang gesagt habe, mir geht es jetzt explizit natürlich, ich rede jetzt nicht über eine Situation wie, vorhin war die Rede von der AfD, mir geht es jetzt nicht explizit um Menschen, die offen rassistisch sind und damit auch okay sind, sondern erstmal mit Menschen, die sich solidarisch verhalten wollen. Diese könnten dann sozusagen in eine permanente Auseinandersetzung mit sich selbst kommen. Und durch diese permanente mögliche Täterinschaft entsteht häufig Schamgefühl, Schuldgefühl, der Wunsch, irgendwie zu beweisen, dass man es eigentlich richtig und gut machen möchte. Und Menschen fokussieren dann auf sich selber, hacken im Zweifel auf sich selbst rum und machen sich emotional ein bisschen abhängig davon, dass irgendwer anders sagt, du, das ist jetzt schon mal okay. Also wollen im besten Fall so eine Art Absolution von Betroffenen oder so, weil sie können es ja offenbar niemals richtig machen und nie gut machen. Also ja, wie emotional damit umgehen, mit so einem ewigen Schuldrucksack. Außerdem, das ist der letzte Unterpunkt zu der Frage um Täterinnen und Opfer, ist natürlich in diesem Rollenkonstrukt geht es ja nicht um irgendwas Gemeinsames, richtig? Wir gucken auf das, was uns trennt. Die Tat ist natürlich erstmal das, was die Täterinnen und die Opfer unterscheidet. Das heißt, weder individuell gucken wir auf unsere Gemeinsamkeiten, also von sind wir an anderen Stellen ähnlich positioniert, machen wir an anderen Stellen ähnliche Erfahrungen, noch inhaltlich, also was wollen wir voneinander und miteinander? Das steht beides nicht im Fokus, wenn wir vor allem uns als Opfer oder Täter betrachten. Und wir nehmen auch erstmal vor allem die Differenz an. Wir gehen erstmal davon aus, dass wir tatsächlich unterschiedlich sind oder sein müssten, sonst hätten wir dieses Problem nicht. Und gehen ein wichtiger Punkt, der dieser ganzen Rassismusfrage natürlich unterliegt, ist ja die Annahme, dass wir eigentlich gleiche sind. Gleichwertig, gleichberechtigt. Und nicht identisch, aber genau, es wäre erstmal dass es keinen Unterschied in unserer Wertigkeit, in unserer Würde und so weiter gibt, das verschwindet in dieser Annahme, die wir miteinander haben. Und das ist zum Beispiel, weil ich immer wieder gefragt werde, auf was ich da rekurriere, wenn wir uns als FreundInnen betrachten, wenn wir uns als GenossInnen betrachten, ist das natürlich eine andere Beziehungsbeschreibung. Da geht es dann viel mehr um etwas Gemeinsames. Das war sozusagen der Abriss zu der ersten These, dass Rassismus zwei Thesen, zwei Seiten hat, Täterin und Opfer, und dass Weiße immer unmittelbar auf der einen Seite dieser Gegenüberstellung stehen. Die zweite Annahme, die ich mit euch durchgehen will, ist, dass Privilegien verpflichten, das heißt, dass Leute abgeben sollen, was sie haben. Also, Menschen, die keine Rassismuserfahrung machen, sollen sich über ihre relative Privilegiertheit, also dass sie bestimmte Sachen als normal annehmen, die aber für andere nicht selbstverständlich sind, zum Beispiel freundlich beim Bäcker begrüßt werden, keine Angst vor Abschiebung haben, in der Schule mit der Muttersprache konfrontiert sein und so weiter, um jetzt ein paar Beispiele zu nennen, sollen sich darüber bewusst werden, um eben verschiedene Lebensrealitäten besser zu verstehen und damit auch eine andere Kultur entwickeln, wie sie mit Situationen umgehen, indem sie sich über die Differenz bewusst werden. Das heißt, da ist der Ausgangspunkt, wenn wir jetzt wieder auf die Beziehung gucken, die diese Privilegierten zu anderen haben, erstmal eine hierarchische Überlegenheit, richtig? Ein Privileg ist ja erstmal was positiv Konnotiertes, das bedeutet, andere haben also andere, in dem Fall die Privilegierten, haben dann etwas, was ich nicht habe, beziehungsweise ich als Privilegierte habe etwas, was andere nicht haben. Und da wird dann abgeleitet, dass ich eben genau das, was mir zur Verfügung steht, was andere nicht haben, zur Verfügung stellen kann. Zum Beispiel über sowas wie Power-Sharing, also ich werde zu Konferenzen eingeladen, weil ich auf irgendeinem Verteiler bin, auf den ich Zugang habe, weil ich einen gesicherten Job habe, das haben andere nicht. Und dann kann ich Einladungen weiter verschicken. Oder ich habe Anspruch auf Sozialleistungen, die ich nicht komplett brauche. Und die kann ich anderen Menschen, die illegalisiert sind, zur Verfügung stellen, weil die einfach keine Möglichkeit haben, legal Gelder zu beziehen. Oder. Oder ich sitze auf einem Podium und bin selber nicht betroffen und schiebt dann jemand anders vor, damit die Person, die weniger Zugang zu öffentlichem Raum und dort sprechen hat, eben diese Möglichkeit haben kann. Das Problem dabei ist, dass eine total einseitige Betrachtung ist der Kompetenzen und der Ressourcen der Leute, die als vermeintlich nicht privilegiert betrachtet werden. Also, ich bin privilegiert, bedeutet, andere haben weniger und so gucke ich dann natürlich auch auf diese Leute. Also ich unterschätze sie potenziell, ich entmündige sie. Also ich meine ja, ich muss dann irgendwelche Entscheidungen treffen, die für andere irgendwie total gut wären. Also ich mache so ein bisschen den Helfer oder die Helferin und habe natürlich auch ein selbstüberhöhtes Bild von mir. Also von einer Person, die scheinbar alles hat und sich total glücklich schätzen kann. Das ist natürlich nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass wir alle gleich sind und will nicht die Unterschiede wegwischen, sondern mir geht es um die Bewertung, die damit einhergeht in dieser spezifischen Beziehungsdynamik. Das heißt, andere sind irgendwie schwächer, wenn es nur strukturell ist, oder weniger fähig, auch wenn es nur strukturell ist. Und dann fange ich natürlich an, sie zu berücksichtigen, was ganz schnell so ein bisschen bevormundend auch wird. Also ich überlege mir, dass Leute Übersetzung brauchen und drehen das sofort an der Tür an, während die vielleicht eigentlich versuchen, gerade aktiv ihr Deutsch aufzupolieren. Und bin so aware, also bin mir darüber bewusst und versuche eben in diesem alle möglichen imaginierten Positionierungen und was sie vielleicht brauchen auf dem Schirm haben, fange ich irgendwie an, ständig Lösungen für andere zu entwickeln. Und das ergibt ganz, ganz schnell eine Charity-Dynamik, nenne ich das, also so eine karitative Haltung, in der wir so, wie wir das eben aus Spendenverhalten oder so kennen, anderen was Gutes tun wollen, was abgeben wollen und sie eher wie so von uns abhängige Personen und Subjekte betrachten und nicht als Menschen mit Handlungsfähigkeit und Gestaltungsfähigkeit. Also es ist so ein bisschen wie Entwicklungshilfebilder vor 20 Jahren, in denen wir irgendwelche Menschen, von denen wir glauben, dass es ihnen nicht so gut geht, eine bestimmte Form der Rettung anbieten wollen. Und die anderen sind damit immer vulnerable, empfindliche, verletzliche, schwächere Positionen, die eigentlich bittstellend darauf warten, dass endlich die anderen ihre Power sharen, also ihre Privilegien abgeben, ihre Macht mit uns teilen. Das heißt, diese Betroffenen sind nicht nur verletzlich und schwach, sondern sie sind natürlich auch hoffend und wartend, weil was sollen sie denn machen? Sie haben ja keine Macht, deswegen müssen sie quasi darauf endlich hoffen, dass alle ganz aware und woke sind und endlich verstehen, wie das mit dem Rassismus funktioniert, damit es besser wird. Was natürlich auch bei denjenigen, die sich innerhalb dieser Opfer- und Täterin-Dynamik als betroffen erachten, ganz schnell eine Enttäuschungsschleife produziert. Also wenn ich davon ausgehe, dass ich gerade nichts ändern kann und die Weißen es endlich verstehen müssen, wird natürlich jede Erfahrung, in der die Weißen es nicht endlich verstanden haben, zu einer enormen Verletzung. Weil das bedeutet, es wurde irgendwie immer noch nicht verstanden, ich wurde immer noch nicht auf dem Schirm gehabt und ich bin ja total abhängig. Also was soll da passieren? Und entsprechend geht so die Dynamik von einer selbsterfüllenden Prophezeiung los. Also Betroffene finden Weiße total ätzend, weil sie es immer noch nicht verstanden haben und diese Erfahrung wiederholt sich natürlich total. Der letzte Punkt dazu wäre, dass wenn wir sagen, Privilegien verpflichten und wir wollen Awareness, dass wir damit immer auf das Privileg als solches fokussieren, also auf das eingeladen werden, auf das Sozialleistungen beziehen können, auf einen gesicherten Aufenthaltstitel, auf Anfragen, auf sprachliche Zugänge und so weiter. Das heißt, ich gucke, was ich habe und sehe die anderen als Leute, die nicht haben und versuche eigentlich von dem, was ich habe, abzugeben. Das heißt, mich selber vielleicht ein bisschen zu deprivilegieren und damit schrauben wir uns alle einen Tacken nach unten. Und geben eher ab, was da ist, um irgendwie die Hierarchie von oben nach unten abzubauen. Statt zu sagen, naja, gesicherter Aufenthaltstitel ist das Recht, was allen zusteht. Und deswegen ist es nicht schlimm, dass ich das habe. Das Problem ist, dass andere das nicht haben und wir arbeiten irgendwie daran. Und das andere ist natürlich, dass das Privileg nur ein Symptom ist. Also das Problem ist ja nicht, dass Menschen privilegiert sind, sondern wie ihr Privilegiertsein produziert wird. Also Aufenthaltstitel sind nichts Schlimmes. Die Frage ist, das Problem ist, dass sie ungleich verteilt werden. Deutsche Sprache irgendwo zu haben, ist nichts Schlimmes. Das Problem ist, wenn andere Sprachen nicht möglich sind und die Zugänge verwehrt sind oder so. Das heißt, wir gucken uns nicht an, welche Strukturen dazu führen. Wir gucken uns nicht an, wie das dazu kommt, dass Leute privilegiert sind, sondern das Problem ist, dass es da ist. Und irgendwie machen wir dann so kosmetische Korrekturen an den Symptomen, die da erzeugt werden. Ich möchte jetzt weitermachen mit der dritten Annahme, und zwar, dass Betroffene Raum und Gehör brauchen. Das heißt, dass Privilegierte sich etwas zurücknehmen sollten und mehr in eine zuhörende Rolle kommen sollen. Das heißt, das Kriterium ist jetzt erstmal die Identität oder die gesellschaftliche Position und nicht der Inhalt. Also, das erste Kriterium wird eher, wer spricht. Und das tut aber auch so, als ob die Betroffenen halt eine Meinung haben, der man zuhören müsste. Also es tut so, als ob die Communities widerspruchsfrei wären, als ob sie nicht auch unterschiedliche Strategien und Taktiken und Bedürfnisse und Herangehensweisen, Geschichten, Traditionen und so weiter hätten. Das heißt, immer wenn Menschen sich Ally oder Verbündete schimpfen, tun sie das. Es bleibt gar nichts anderes, als dass sie damit immer auch ausschließend anderen gegenüber sind. Also in dem Moment, in dem ich sage, weil ich eine gute Ally bin, halte ich mich an der Stelle zurück, ist das Bedürfnis, was Teilen der von Rassismus Betroffenen ein Anliegen sein kann und anderen Teilen vielleicht gar nicht. Oder genauso wie das Übersetzungsbeispiel vorhin, gibt es nicht die Betroffenen, die von Rassismus Betroffenen, die sagen, zu der Stelle ist das die Antwort. Außer es sind sehr basale Fragen, über die wir uns jetzt hier in dem Raum, würde ich jetzt erstmal annehmen, nicht verständigen müssen. Also zum Beispiel, dass rassistische Gewalt nicht okay ist oder dass es gut ist, natürlich an richtigen Stellen einzugreifen, dass es wichtig ist, gegen bestimmte Prozesse vorzugehen. Also so, ich spreche jetzt nicht von einer grundsätzlichen politischen Ausrichtung. Und damit werden natürlich bestimmte Stimmen der Communities, die nicht so stark abgebildet sind, mit wie sie eigentlich sich die Beziehungsweise zu Weißen wünschen oder daraus überhaupt nicht so ein Act machen, noch stärker marginalisiert. Also sie tauchen eh schon weniger auf und diejenigen, die eine bestimmte Strategie oder Taktik nicht teilen, nicht wollen, finden in unserem Kopf und in unserer politischen Herangehensweise gar nicht mehr richtig statt. Das Zweite, was dem unterliegt, ist natürlich häufig ein: Du kannst dazu nichts sagen, weil du weiß bist. Das heißt, du hast pauschal Unrecht aufgrund deiner gesellschaftlichen Erfahrung. Und das ist natürlich für die vermeintlichen Täterinnen eine super Möglichkeit, sich aus der Affäre zu ziehen. Also ich muss ja dann auch zu nichts eine Meinung haben und muss mich auch zu nichts äußern, weil ich habe es ja eh nicht drauf. Und es macht, gibt eine super krass die Verantwortung ab und entmündigt sich völlig selbst und zieht sich aus der Affäre. Und alle möglichen Fragen oder Unsicherheiten, wo man selber nicht weiß, ob Option A oder B, werden einfach an irgendwelche BPOC, an irgendwelche von Rassismus Betroffenen abgewälzt, die dann einfach eine Antwort geben sollen oder eine Tendenz und dann wird sich dem untergeordnet, weiß nicht, die schwarze Flintergruppe im feministischen Streik möchte gerne, dass das so und so läuft. Prächtig, muss ich mir keine Meinung zu machen haben, weil haben die ja schon irgendwie für sich ausgelotet. Daumen hoch, ich ziehe mich raus. Und führt eben zu schweigenden, unterwürfigen Menschen, die eben nicht von Rassismus betroffen sind. Der dritte Punkt daran ist natürlich, dass ein Zuhören und nicht Zuhören und sich fügen bedeutet, keine Kritik zu äußern, keine Widersprüche zu äußern und keinen Dissens zu äußern. Das bedeutet, dass diejenigen, die Rassismuserfahrungen machen, sich im Zweifel immunisieren können, also sagen können, deine Kritik ist total unwichtig, weil ich bin betroffen und du nicht und deswegen gibt es hier überhaupt schon gar keine inhaltliche Grundlage mehr, um über eine Verständigung zu kommen. Und ich erkenne an und wir sehen gemeinsam, dass es natürlich Dynamiken und Hierarchien gibt, die dazu führen, dass eben Betroffene lange nicht gehört worden sind, dass sie nicht gesehen worden sind, dass sie nicht den Raum hatten, der ihnen zusteht. Also ich meine, das ist ja genau das, was Rassismus tut. Es marginalisiert und verdrängt Menschen, es beherrscht Menschen, es kontrolliert Menschen. Das heißt also nicht, dass ich sage, da gibt es kein Problem, sondern ich sage nur, dass man ein Problem nicht immer nur damit löst, indem man es ins Gegenteil verkehrt. Also dann zu sagen, und deswegen müssen sie jetzt pauschal sprechen und haben grundsätzlich recht, ist natürlich einfach auch nur eine Form, was auch ganz schnell autoritär werden kann. Und es ist nicht nur sozusagen, da geht es mir nicht vor allem darum, dass irgendwie Betroffene das missbrauchen können oder dass Weiße in eine Position gehen, in der sie unkritisch gegenüber dieser Dynamik sind, sondern es ist ja im Zweifel auch eine Entmündigung von den Betroffenen und ein Behandeln wie Kinder oder als ob man mich in Watte packen müsste, wenn man mir keine Kritik zumutet, wenn man mir keinen Dissens zumutet, wenn man mir keine Widersprüche mitteilt. Ich bin ja nicht aus Zucker. Also es zieht sich dieses Bild von irgendwelchen Menschen, die man da irgendwie mitsamt Handschuhen anfassen und in Watte packen müsste, denen man irgendwie nicht zu nahe treten sollte und so. Und das ist natürlich keine Beziehungsweise, keine Dynamik, kein Verhältnis, mit dem sich gut und einfach arbeiten lässt. Nun zur letzten Annahme. Betroffene müssen Dinge oder sich nicht erklären, stattdessen sollen Weiße sich informieren. Das setzt wieder voraus, dass es sozusagen eine richtige Antwort gibt auf die Frage, die meine weißen FreundInnen beschäftigt. Also, Verena, wenn du beschimpft wirst auf offener Straße, soll ich dann X oder Y? Und wenn ich das zu belastend finde, mich damit auseinanderzusetzen, darauf eine Antwort zu geben, das zu erklären, sondern sag, hä, beschäftige dich doch mal damit, tut es so, als ob tatsächlich es in dieser Situation eine richtige Antwort gäbe. Oder eine Situation, eine Antwort gäbe, die auf alle Situationen passt. Das wischt aus, dass es unterschiedliche Antworten geben kann, dass Situationen unterschiedlich sein können und so weiter. Und was dem unterliegt häufig, und das ist etwas, was viele Menschen aus unterschiedlichen Beziehungen kennen, ist, dass ich etwas nicht sagen muss, aber die anderen das irgendwie trotzdem verstehen. Also ich friere die ganze Zeit und wir Leuten keine Umstände machen und es wäre jetzt aber total gut, wenn das Fenster zugemacht wird oder mir jemand eine Jacke andreht, aber ich habe jetzt keinen Bock zu fragen und irgendwie bin ich unglücklich damit, dass das jetzt nicht gesehen und berücksichtigt und ich darin umsorgt wurde. Das sind, glaube ich, Situationen, die wir alle kennen in verschiedenen Situationen, dass wir unausgesprochene Erwartungen haben. Und trotzdem ist auch da in allen Beziehungen richtig, dass Menschen nicht unsere Gedanken lesen können. Und dass es nicht immer böse Absicht ist, dass Leute das nicht auf dem Schirm haben. Oder dass es jeweils auch, genauso kann ich mich kann es mich nerven, wenn zum Beispiel Männer mich an einem Abend, an dem ich eine kurze Hose trage, zweimal fragen, ob ich nicht friere. Kann mir genauso auf den Zwirn gehen. Also es ist total zweischneidig. Und manchmal tendieren wir zu der Vereinfachung, Situationen nicht erklären zu müssen, die aber eigentlich im Sinne aller total gut aufzulösen werden, würden wir in eine Erklärung kommen. Ich hätte mir vorhin von dir gewünscht, dass so und so, und deswegen fand ich das total doof, ist im Zweifel etwas, was uns langfristig und nachhaltig in den Beziehungen voranbringt. Und daraus lernen wir eben auch, sich zu informieren, was ja ein total richtiges und wichtiges Anliegen ist. Wie gesagt, es ist nicht mein Erziehungsauftrag, allen Menschen dazu zu verhelfen, besser zu werden oder ihrem Anspruch, die Verhältnisse ins Wanken zu bringen, gerecht zu werden. Aber es löst halt am Ende des Tages nicht alle Rätsel. Es gibt keine widerspruchsfreien Antworten. Also auch hier haben wir eine Annahme, die eben diese Enttäuschungsschleifen produziert. Also hätten die Leute sich genug reflektiert, hätten sich genug damit beschäftigt, hätte, wäre das alles nicht passiert. Und es schreibt die Differenz weiter ein. Also es sagt ganz klar, ich weiß das alles, du weißt es nicht. Und wir machen damit immer wieder trennende Erfahrungen. Immer wieder Erfahrungen, in denen nichts anderes bleibt, als dass ich nicht berücksichtigt werde. Das Spannende daran ist ja, was so reizvoll ist an Verbündeter sein oder an diesem Allyship. Also es sind ja mit Sicherheit immer gute Gründe, die dazu führen, dass Menschen sich innerhalb von rassistischen Strukturen mit sich und ihrer eigenen Position, mit ihren Lebensrealitäten auseinandersetzen wollen. Aber dass diese Art und Weise, Politik zu machen oder sich selbst politisch zu verstehen, hat häufig schon auch die Tendenz, dass Menschen in eine Situation kommen, in der sie endlich einer von den Guten sein können, die es halt verstanden haben, die nicht dieselben Fehler machen, die nicht Leute immer wieder in die blöde Opferposition bringen. Also immer weniger Täter zu werden. Das heißt, Leute tendieren dazu, eine moralische Überlegenheit an den Tag zu legen gegenüber anderen Leuten. Also irgendwer fragt mich, woher ich denn komme, gleich im Anschluss. Und die Menschen, die wissen, dass diese Frage an vielen Stellen unangemessen ist, weil woher soll ich denn kommen, können innerlich die Augen rollen und sich denken, also so blöd, sowas wäre mir ja nicht passiert. Es führt dazu, dass Weiße untereinander sozusagen einen sozialen Abwärtsvergleich haben, also diejenigen, die schlechter machen als ich und sich davon abgrenzen können und sich in irgendwelchen kleinen Gruppen wohlfühlen, indem man gemeinsam die Augen rollt darüber, wie blöd und wie rassistisch die anderen eigentlich sind und dass man es selber ja viel, viel besser geschissen kriegt. Und haben vielleicht auch eine Vorstellung davon, dass je doller sie gegen andere Weiße sind oder gegen Verhaltensweisen, die typisch rassistisch sind, dass das sozusagen ihr antirassistischer Akt ist. Ne? Also sie bekämpfen dann den eigenen Rassist in sich mit den anderen und damit ist das irgendwie gegessen. Und niemand übernimmt Verantwortung für die Fehler, die andere machen. Also es gibt dann auch sozusagen keine solidarischen Beziehungen unter denjenigen, die gemeinsam nicht von Rassismus betroffen sind, in denen und das ist ja auch etwas, was wir aus feministischen Kämpfen kennen, indem wir uns häufig wünschen, dass Männer untereinander sich doch an vielen Stellen zurechtweisen oder korrigieren, kritisch diskutieren. Und so ist es sozusagen auch erschwert, unter Menschen, die keine Rassismuserfahrung machen, sich da irgendwie konstruktiv zueinander ins Verhältnis zu setzen, weil man ist ja viel beschäftigter damit, einfach nur selber nicht so scheiße zu sein wie die anderen. Das sind die Annahmen. Das sind die Thesen. Als nächstes möchte ich kurz mit euch so ein bisschen weg vom Problem mir über andere Konzepte, Gedanken und Herangehensweisen Gedanken machen. Empowerment ist etwas, was heute häufig gleichgesetzt wird mit, das hat sich gut angefühlt. Also gestern, der Vortrag war total empowernd für mich. Das heißt, das hat mich motiviert oder so. Und ich bin dafür, diesen Begriff wieder politisch zu füllen mit ein bisschen mehr als war toll. Und zwar heißt Empowerment für mich, sich trotz aller Widerstände als jemand zu erleben, der die etwas kann, etwas eigenmächtig, unabhängig von anderen, selbstverantwortlich und selbstbestimmt umsetzen, erkämpfen, ausführen kann. Deswegen war der Vortrag kann empowernd gewesen sein, wenn sozusagen darin eine Erfahrung lag, in der sonst dolle Widerstände sind. Also es gibt ja ganz viele Workshops zum Beispiel, in denen Frauen Queers, Flinterpersonen sich Arbeitsbereiche aneignen, die nicht so typisch weiblich konnotiert sind. Egal ob jetzt Handwerkssachen oder Technikaufbau. Und natürlich kann das eine super Erfahrung sein, weil es sozusagen tief an die Ängste geht, die ich im Alltag mache, habe und so weiter. Und ein Moment war, in dem ich das überbrücken konnte. Das heißt, natürlich gibt es auch kleine empowernde Erfahrungen. Aber Empowerment geht sozusagen aus von der Position der Stärke, von der Position, von der Fähigkeit, sich etwas zu erschließen, etwas anzueignen, etwas zu nehmen, etwas zu verändern. Und bedeutet eben nicht nur ein Pflaster geklebt zu kriegen in meiner eh schon ganz schlimmen Situation, sondern fordert mich dazu auf, meine Angst zu überwinden. Also zu sagen, hier ist eigentlich die Schlucht und der empowernde Moment liegt darin, indem ich sozusagen mich auf den Weg begebe, diese Schlucht zu übertreten und dem näher komme. Das heißt, der Ausgangspunkt für Empowerment und empowernde Erfahrung ist nicht vor allem die eigene Schwäche, die eigene Vulnerabilität, die eigene Betroffenheit, das eigene Elend, sondern das eigene Potenzial. Und das tatsächlich zu erleben, sich selbst zu erleben darin, eben das Gegenteil von dem zu sein, was mir ständig vorgehalten wird. Und das ist dieser Überwindungsfaktor ist nicht nur spannend, weil er sich weil er was für mich mit Empowerment zu tun hat, sondern tatsächlich, wenn wir Rassismus als Struktur, als System, als etwas, was alle Bereiche unseres Lebens durchzieht, betrachten, müssen wir auch verstehen, dass wir, wenn wir immer in der Defensive bleiben, in der Zone, in der wir uns sicher fühlen, in der wir uns gut fühlen, in der wir nicht in die Konflikte gehen, dass es da auch nichts zu gewinnen gibt. Also in dem Moment, in dem ich diese Schlucht nicht mehr versuche zu übertreten, zu überwinden, zu überbrücken, kann ich natürlich auch nichts gewinnen. Ich kann mein Feld nicht erweitern. Also eine Überwindung der Verhältnisse kann nicht durch eine defensive emotionale Strategie, in der ich vor allem versuche, das Böse von mir fernzuhalten, erlangt werden, sondern mich zu exponieren und der Gefahr ins Auge zu blicken, ist doch erst der Moment, in dem wir tatsächlich ins Kämpfen kommen. Und das ist für mich Empowerment. Ich möchte noch einmal für euch kurz zusammenfassen, worüber ich gesprochen habe und am Ende einen Gegenvorschlag machen, so wie wir sozusagen in Beziehung zueinander sein können. Also ich habe behauptet, dass festgeschriebene Positionen und Identitäten die Welt viel zu einfach machen. Dass wenn wir immer auf die Differenz, auf die Unterschiede, auf das, was uns trennt, fokussieren, eigentlich nicht irgendwo ankommen können, wo alles anders wird. Also wenn wir immer wieder nur auf den Unterschied gucken, schreiben wir den Unterschied im Zweifel tiefer ein. Wir müssen doch eigentlich auch miteinander so sein, wie wir werden wollen. Also wir haben doch ein Ziel. Und wenn das Ziel eine bedeutet, gleiche Rechte zu haben, eine gleiche Wertigkeit zu haben in den unterschiedlichen Lebensrealitäten und so weiter, muss das doch auch Teil von dem sein, wie wir uns jetzt schon betrachten. Sonst ist es ja im Kern wieder nur rassistisch. Wenn ihr mich nur als Betroffen und als Opfer erachtet, haben wir die gleiche rassistische Dynamik, die schon alles durchzieht, in dem Moment, in dem ihr mich auf Augenhöhe betrachtet und trotzdem um die Differenz wisst. Das ist der spannende Teil. Das ist der Teil, in dem wir tatsächlich das, wo wir hinwollen, auch auf dem Schirm haben. Wenn wir bei unseren individuellen Verhaltensweisen und Gefühlen sind, haben wir einen sehr schwachen Angriffshebel für die Verhältnisse, in denen wir sind. Also wir optimieren uns selbst, wir werden bessere Menschen, wir sind in einer ganz christlich-religiösen Logik, aber die Verhältnisse bleiben. Das heißt, wenn Verbündete im Individuellen agieren, ist das super. Nicht falsch verstehen. Ich sage ja gar nicht, also ich freue mich natürlich, wenn ich die Straße runterlaufe und Leute sich zu verhalten wissen in der Situation. Aber es verändert nicht den Ursprung des Problems. Und auch nicht die Strukturen, von denen sie selbst natürlich übervorteilt sind. Also es verändert weder meine Betroffenheit noch das eigene Profitieren. Empowerment heißt raus aus dieser Opferlogik, Opferposition, also das Überwinden dessen, sich selbst so zu sehen, wie der Rassist, der Weiße, der Kolonialherr mich sieht sozusagen. Genau das ist der Teil, in dem ich in eine Selbstbestimmung komme. Und das bedeutet, dass ich mit Selbstbewusstsein, mit einem Wissen um meine Fähigkeiten agiere und dass ich natürlich total problemlos damit umgehen kann, wenn ihr mich kritisiert oder mich in Frage stellt. Ist mir doch total egal. Ich bin ja in der Position der Stärke. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich befürworte, wenn Menschen grundsätzlich alles in Frage stellen, was Frauen oder von Rassismus Betroffene sagen, weil sie sie nicht ernst nehmen. Versteht mich nicht falsch. Das ist wieder das, was ich meine. Wir gehen jetzt erstmal von einem bestimmten antirassistischen Konsens aus. Das heißt aber auch, dass Leute, die sich wie Verbündete verhalten und mir ständig versuchen, das Leben bequem zu machen, mir mein reales Empowerment wegnehmen. Meine Möglichkeit, mir etwas eigenständig zu erwirken, ist ja natürlich tot in dem Moment, in dem mir andere versuchen, die ganze Zeit die Palmenwedel auf den Weg zu legen. Ne? Also ich habe überhaupt nicht die Möglichkeit, meinen Raum so zu gestalten, wie ich möchte, rauszufinden, was ich will und wie ich das selber gewinnen kann. Und diese Erfahrung ist für mich auch flöten, wenn mir Leute die ganze Zeit alles bereitlegen. Ich habe eine Kritik daran, dass Abhängigkeitsverhältnisse zwischen eben Betroffenen und Nicht-Betroffenen immer wieder reproduziert, also immer wieder tiefer eingeschrieben werden. Ich habe beschrieben, dass es sowas wie karitative Momente gibt, also diese Charity-Dynamik, in der Menschen abgeben und versuchen, Opfern zu helfen. Und dass es eine Form gibt von falscher Awareness oder Woke-Sein, die eigentlich eher selbstgefällig ist, als dass sie den Betroffenen hilft. Also sich selbst immer nur als Ressource zu sehen und davon auszugehen, dass andere so unglaubliche Barrieren haben, ist eine totale Form der Überheblichkeit und Überbewertung, wenn andere Menschen sämtliche Wüsten und Zäune und Meere durchkreuzt haben, um hier aufzutauchen. Also wie überheblich, wie bescheuert, wie naiv zu sich vor allem in dieser einen Achse zu betrachten. Situationen sind zu komplex, um Grundsätze zu erarbeiten, an denen man versucht, richtiges Verhalten abzuleiten. Also natürlich gibt es Richtwerte wie ich möchte dich mit Respekt und mit Wertschätzung betrachten, ich will dir so gegenüber solidarisch entgegentreten, ich will dich nicht entmündigen. Also es gibt natürlich Dinge, auf die wir uns verständigen können, aber zu sagen, wenn X passiert, muss ich immer Y, ist nur einfach etwas, was versucht, eine eigene Sicherheit herzustellen. Und wer tatsächlich solidarisch sein möchte, wer tatsächlich antirassistisch kämpfen möchte, hat gar keine andere Möglichkeit, als den eigenen Arsch zu riskieren. Und sich aus dieser Komfortzone, in der man sozusagen diese Sicherheit wieder hat, wer sich nur innerhalb dieser Regeln, die man sich selbst gestellt hat, bewegen kann und will, kommt nicht dazu, tatsächlich die Überwindung der Verhältnisse in den Blick zu nehmen. In der Komfortzone kann nicht gekämpft werden. So, und was machen wir jetzt? Die Frage ist ja, wie wir politische Veränderungen mit dem Ziel eines guten Lebens für alle tatsächlich gemeinsam erkämpfen können und welche Beziehungen wir zueinander brauchen. Und ich behaupte, was wir brauchen, sind Beziehungen, die das Potenzial haben, tatsächlich woanders hinzukommen. Also wir brauchen Beziehungen, die jenseits von dem Denken, Fühlen, von dem, was wir hier kennen. Wir brauchen eine Aussicht darauf, welcher Geschmack eigentlich darin liegt, wenn die Welt ganz anders sein kann. Und müssen diese ganz andere Welt immer wieder als Ziel im Kopf behalten. Deswegen bei der Frage, wer Teil von der Lösung sein kann und wie, bleibt für mich eigentlich gar nichts anderes, als zu sagen, alle. Alle müssen Teil der Lösung sein, wenn es eine Gesellschaft sein soll, die alle betrifft, die alle meint und in der alle ein anderes Leben führen sollen. So, jetzt ist so die Frage, wie kann man denn, muss ich Verhaltensweisen verlernen? Also diese Sachen des Verbündetentums, des Allyships, all das, was ich beschrieben habe, als irgendwie im Zweifel eher kontraproduktiv, als eher schädlich. Was denn dann? Was tun wir damit? Und ich glaube, dass wir ganz grundsätzlich andere Verständnisse brauchen, von was politischer Kampf ist und sein kann. Und zwar gibt es immer ganz unterschiedliche Sätze, die im Kern immer wieder sagen, frei sind wir nur, wenn alle frei sind. Oder wenn touch one, touch all. Ne? Wenn ihr einen von uns anpackt, habt ihr jeden Einzelnen von uns angepackt oder so. Und das bedeutet also, dass wir irgendwie verstehen, dass einer hat mit dem anderen zu tun. Ne? Also irgendwie ist das, wenn jemand anders angegangen wird, wenn jemand anders in einer blöden Situation ist, ist das nicht nur das Problem der anderen Person, des Opfers und ich bin die Täterin, sondern es kann auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise genauso mein Problem sein oder ich kann es mir zu meinem Problem machen oder zumindest verstehen, dass es ein Problem ist, zu dem ich mich verhalten kann. Was das auch bedeutet, ist eben zu sagen, wir wollen natürlich wir wollen, dass Frauen, wenn sie möchten, genauso Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Das heißt, wir brauchen eine flächendeckende Sorge- und Pflegearbeit für Kinder und Alte. Aber wenn das bedeutet, dass irgendwelche anderen Menschen dafür ausgebeutet werden, also wenn wir zum Beispiel Arbeitskräfte aus Osteuropa dafür hier unter widrigen Bedingungen arbeiten lassen, dann haben wir das Problem nur verschoben. Also auch da, Kämpfe sind miteinander verwoben. Wir können das Elend nicht nur verschieben. Das geht auch damit einher. Was wir auch verstehen müssen, ist, dass diese betroffenen Perspektive nicht irgendwie wichtig ist und wir dafür sorgen müssen, dass die irgendwie auch abgedeckt ist und jedes Podium total schön bunt ist, sondern wir müssen verstehen, warum wir alle, jede Person einzeln die betroffene Perspektive braucht, um selbst zu gewinnen. Also, das ist doch also wenn wir sagen, die Befreiung, meine Befreiung hängt mit der anderen zusammen, heißt das, dass ich ein eigenes Interesse daran habe, zuzuhören und das nicht mache, um irgendwie mein Gewissen zu beruhigen. Ich glaube, dass das zum Beispiel, dass in der betroffenen Perspektive nicht nur ganz viele traurige Geschichten liegen, sondern dass da sowohl Geschichten der Stärke, der Sensibilität und der Utopie liegen. Damit meine ich, Betroffene von Rassismus zum Beispiel sind eben durch eine permanente Kampfsituation natürlich machen sie total starke, bestärkende, kämpferische Erfahrungen. Natürlich werden zum Teil Verhaltensweisen bekämpft, die gesellschaftlich nicht erwünscht sind. Also zum Beispiel ist fürsorglich, zart, sanft, in Sorge zueinander sein etwas, was zum Beispiel gerade eher in weiblich konnotierten Beziehungen stattfindet, viel mehr als in männlichen Freundschaften oder so. Und dass Emotionalität oder Sorgearbeit abgewertet wird, ist ja nicht objektiv, weil das eine schlechter ist als das andere, sondern weil es vielleicht sich nicht so gut verwerten lässt, weil es Sachen kompliziert macht, weil es Zeit braucht. Also Marginalisierte haben oft auch Fähigkeiten, die wir eigentlich schön finden, die total wichtig sind, die wir mit abbügeln im Rassismus. Also genau, dass zum Beispiel weibliche Beziehungen abgewertet werden als irgendwie Quasseltanten und irgendwie Kaffeeklatsch und so weiter und nicht gesehen wird, welche wichtige Funktion das einnimmt, ist ja auch Teil von Marginalisierungserfahrung, dass es eben nicht nur Position der Stärke ist, sondern auch ja, etwas beinhaltet, wonach man eine Sehnsucht haben könnte. Und was es auch bedeutet, betroffene Perspektive zu haben, ist im Zweifel viel sensibler zu sein für sich zuspitzende gesellschaftliche Zustände. In Kassel, nach den NSU-Morden, sind die ganzen Menschen, es waren vor allem, also es waren eine Demo aus den Communities, die gefordert haben, kein zehntes Opfer. Es waren die Communities, die sehr früh gegenüber der polizeilichen Ermittlung und so weiter gesagt haben, das waren Nazis, das waren Rechte. Also, es ist die betroffene Perspektive ist sozusagen nicht nur etwas, was wir mit Schuldgefühl abräumen, sondern es ist eine Position der Stärke. Es sind Geschichten, die was mit Utopien und wie es anders werden kann. Wenn viele Menschen eine viel fürsorglichere Beziehung zueinander hätten oder sich selbst gegenüber nicht so hart wären, ist das ja erstmal was Erstrebenswertes. Und es sind Sensibilitäten drin, die für die gesamte Gesellschaft relevant sind, aber bei manchen Leuten eben besonders früh sich bemerkbar machen. Das heißt, die betroffene Perspektive ist interessant, weil sie ganz viel hat, was den Aufbau der Utopie betrifft. Und die betroffene Perspektive oder eben auch eine eigene Auseinandersetzung mit Rassismus ist nicht nur spannend, um ein besserer Mensch zu werden, sondern tatsächlich ist ja, wir haben das Konzept der toxischen Maskulinität, was viele schon kennen. Also sozusagen Männlichkeit auch nicht nur eine Position der Stärke ist, sondern oft auch bedeutet, dass Männer früher sterben, Depressionen haben und ähnliche Dinge, weil sie einfach im ganz anderen gesellschaftlichen Druck haben, bestimmte Rollen einzunehmen und so weiter. Und warum soll es das nicht geben mit weißer Vorherrschaft? Es ist doch spannend zu gucken, was eigentlich ein deutsch sozialisiert sein bedeutet. Also ein Beispiel wäre, in welchen Parks sich Deutsche unsicher fühlen, während das für andere ganz normale Orte der Zusammenkunft sind und in denen sie sich total okay und safe fühlen, weil sie ganz anders aufwachsen, weil sie anders sozialisiert werden, weil ihnen andere Zugänge und anderer Druck vermittelt wird. Also es ist vielleicht auch spannend zu gucken, was alles an eigenem, was man so internalisiert hat an, was verdrängt werden soll, was kontrolliert und beherrscht werden soll, was aber eigentlich einem selbst nur irgendwie wahnhaft oder paranoid macht im gesellschaftlichen Alltag. Lila Watson hat sehr schön mal beschrieben: If you have come to help me, you're wasting your time. But if you if you've come because your liberation is bound up with mine, then let us work together. Und das ist so ein bisschen das, wovon ich am Anfang gesprochen habe. Es muss ein eigenes Anliegen geben, die eigene Befreiung im Verhältnis zu dem zu sehen, was andere betrifft. Das habe ich auch schon beschrieben. Es geht um politische Kämpfe auf Augenhöhe und in Ungleichheit. Es geht immer um beides, um die Gleichzeitigkeit. Da hat Pat Parker sehr schön den Satz, erstens, vergiss, dass ich schwarz bin. Zweitens, vergiss nie, dass ich schwarz bin. Also es ist eine schöne, schöne Art auszudrücken, was es eigentlich braucht, wie wir miteinander sein müssen, um das miteinander hinzubekommen. Das heißt auch, dass es immer wieder Dinge gibt, die wir gemeinsam haben, die wir gleich haben, jenseits der spezifischen Identität. Und das, damit meine ich nicht nur gleiche Hobbys oder gleicher Wohnort, sondern auch im Ziel, wohin wir miteinander eigentlich wollen. Und das ist etwas, was zentral sein sollte. Und auch eine Grundlage ist, um Konflikte zu überwinden. Also wenn ich überzeugt bin, dass du das Anliegen hast, mit mir zusammen daran zu arbeiten, dass es mir und vielen anderen besser geht, ist es leichter, einen unüberlegten Satz oder eine total verletzende Handlung zu besprechen und zu überwinden, weil ich weiß, eigentlich wollen wir dasselbe und Sachen passieren halt unterwegs. Und das schafft ja nochmal eine ganz andere Beziehungsgrundlage, ein anderes Vertrauen, eine andere Möglichkeit, miteinander sich zu reiben. Es ist richtig, dass die Verhältnisse uns wütend und traurig machen, aber die Sehnsucht nach dem anderen sollte uns eigentlich mutig machen, weil wenn wir nichts machen, können wir nichts, also wenn wir nichts machen im Sinne von, wenn wir nicht kämpfen, können wir nicht gewinnen. Und gleichzeitig ist es halt auch so, dass man, wenn man nichts falsch machen will, am besten nichts macht. Also wir müssen weg davon kommen, zu versuchen, nichts falsch zu machen, sondern wir müssen dorthin kommen, wieder zu versuchen, tatsächlich was erkämpfen zu wollen. Und das geht nur, Neues zu erkennen und so weiter, geht immer nur, wenn wir die bestehenden Grenzen, bestehende Trennungen versuchen zu überwinden. Das heißt, ich würde sagen, Solidarität ist der gemeinsame Versuch, die Verhältnisse, die uns trennen, zu überwinden. Wir sind nicht Getrennte, wir sind nicht getrennte Subjekte, wir sind nicht im Kern erstmal verschieden. Wir können unterschiedlich sein, aber wir sind nicht unterschiedlich wertig, unterschiedlich berechtigt und so weiter, sondern irgendwie haben wir eine Annahme davon, dass uns sehr viel Gleiches zusteht und das, was uns ungleich macht, sind die Verhältnisse. Und wenn wir versuchen, diese zu überwinden, gemeinsam, dann haben wir eine solidarische Beziehung zueinander. Das bedeutet also auch, dass Weiße eigenständig Kämpfe führen müssen und die eigenen Strukturen angreifen müssen, wenn sie politisch aktiv sein wollen und dass es nicht betroffen sein braucht als notwendige Bedingung, um zu agieren. Und dass es nicht ist, dass es, also weder ist es nur möglich als Betroffene, noch ist es nur erstrebenswert als Betroffene, noch ist es notwendige Voraussetzung. Ja, das sind meine Behauptungen zu Allyship und Verbündetentum. Meine Perspektive darauf, wo Fallstricke drin liegen und wonach wir uns vielleicht stattdessen sehen sollten.